Ja, schön euch alle zu sehen, schön hier zu stehen, da sieht man wirklich viele, viele wunderbare Menschen. Ich freue mich, dass ihr hier seid und ich freue mich über unsere Predigtserie. Wir haben ja eine Serie zu Beziehungen, Beziehungsreisen, so haben wir diese Serie genannt. Und ja, ich möchte heute über ein Thema sprechen, was mich sehr, bewegt, einfach aus ganz verschiedenen Gründen, weil ich einfach auch so ein bisschen psychologisches Interesse habe. Es soll um Konflikte gehen. Aber ich möchte euch erstmal was erzählen, was mir letzte Woche passiert ist. Ich war mit einer Familie am Arbeiten, also ich mache ja unter anderem sozialpädagogische Familienhilfe. Und bei der Familie, da haben wir Grund gehabt, ein bisschen zu feiern. Ein Schüler, der ging wieder in die Schule, nicht in die Schule, aber ins Praktikum. Und das war schon mal ganz gut. Und wir haben Spiele gespielt und wir haben die Spielsammlung der Familie ausgepackt. Jedenfalls haben wir dann ein Quizspiel gehabt, das war irgendwie von 2011, habe ich dann später irgendwann erfahren. Und ich fange an, diese Fragen zu beantworten in diesem Quizspiel und ich denke mir bei jeder Frage, wie war die Frage nochmal? Die Antwort, die kenne ich nicht. Und habe so gedacht, blödes Spiel, das ist auch sau peinlich. Also die Eltern, die kriegen hier Punkte. Gut, der junge Mensch, der hat jetzt auch keine Fragen beantworten können. Irgendwann war mir klar, 2001 bis 2010, die weltgeschichtlichen, politischen und was auch immer Ereignisse, die Promis dieser Zeit, die kenne ich alle nicht. Und ich war so kurz davor zu sagen, komm, lass uns ein anderes Spiel spielen. Aber die waren alle total begeistert von dem Spiel. Und ich dachte mir, na gut, dann wird es wohl so sein, dass ich in diesem Spiel ziemlich schlecht bin. Und wir hatten vorher eine wunderbare Einleitung. Gott gibt Kraft dem Unvermögenden. Also manchmal fällt auf, auch mir selber fällt auf, ich bin ein unvermögender Mensch. Und dann kann man in Beziehungen natürlich schon sagen, blöde Beziehung, blödes Spiel, ja, funktioniert nicht, ist mir alles zu kompliziert, es fällt immer nur meine Schwäche fällt auf. Oder ich sage, ich kann was draus lernen, ich mache das Beste draus, ich nehme die Beziehung und pack sie an und bin vielleicht ein bisschen schlauer als vorher. Und das habe ich mit dem Spiel dann auch entschieden. Ich habe gesagt, ich gucke mir die Fragen an und wenigstens danach weiß ich die Antworten, ja. Wenigstens nachdem ich dann den Fehler gemacht habe und die falsche Antwort gesagt habe. Und so geht es mir immer noch so, dass ich denke, ich habe meine Frau ein bisschen verstanden und dann fällt mir auf, irgendwie habe ich es doch noch nicht so richtig kapiert. Letztens habe ich gedacht, ich kaufe ein bisschen was Süßes, habe so Mikado-Stäbe mitgenommen und irgendwie was Saures und dann irgendwann sagt sie zu mir, ja, du hast mal wieder Süßigkeiten nur für dich gekauft, gell? Ich dachte mir so, Letzte Woche habe ich dann wunderbarerweise erfahren, dass es nicht nur meiner Frau so geht, sondern dass auch andere Frauen Leidtragende sind von Männern, die Sachen besorgen, die sich ihre Frau nicht zum Valentinstag gewünscht haben. Aber genau, also man kann daran unglücklich werden oder man kann daran lernen und ich möchte uns heute ermutigen, dass wir daran lernen. Ja, meine Predigt heißt, in der Liebe wachsen, trotz Konflikten, okay? So, es gibt die Vorstellung manchmal, gerade vielleicht für Teenager, also ich hatte diese Vorstellung, wenn ich mal eine Frau hab, ja, dann werde ich sie auf Händen tragen und es wird alles einfacher im Leben. Ich bin froh, dass ich nicht der einzige Mensch bin mit Konflikten. Ich habe Statistiken gelesen und gerade in der Lebensphase, in der ich drin stecke, Lebensphase 5 bis 10 Jahre Ehe, da sind es nur 11% der Paare, die selten oder gar nicht streiten. Okay, also umgedrehterweise kann man sagen, 89% haben immer wieder Streit. Und bei denen, die nicht streiten, beantwortet jetzt uns diese Umfrage nicht, wie gut die Beziehung ist. Ja, also es könnte ja auch sein, dass die nicht streiten und dass es ganz andere Gründe hat. und dass die einfach nur auch nicht miteinander reden. Den ersten Bibelvers, den ich uns mitgeben möchte, hat erstmal mit Ehe noch nichts zu tun. Das ist ein bisschen allgemeiner. Sprüche 27, Vers 18. Da steht, wer seinen Feigenbaum pflegt, kann die Früchte ernten. Wer sich für seinen Herrn, also für seinen Arbeitgeber einsetzt, der findet Anerkennung. Und ich glaube, das kann man auf alle Beziehungen übertragen. Es gibt so den Moment, wo Menschen denken, also mit diesem Menschen, das ist nicht möglich. Ja, das funktioniert nicht. Ich glaube, das Saaternteprinzip gilt grundsätzlich, wenn du einem Menschen gut tust, ja, dann kommt Gutes zurück. Eine Kollegin in meinem letzten Job hatte so einen Spruch an der Wand, da stand, Freundlichkeit ist ein Bumerang, sie kommt zurück. Ja. Und ich glaube, da ist schon was dran. Man kann sich fragen, ja, warum funktioniert das in meiner Beziehung nicht? Und die Jugendlichen, die antworten heute, weil Baum, okay? Weil Baum. Und weil Baum stimmt in dem Fall wirklich, die Pflanze, die braucht was, ja? Die Beziehung, die braucht was, damit sie gut wächst. Wer sich für den Arbeitgeber einsetzt, der findet Anerkennung. Wer sich für den Ehepartner einsetzt, wer sich für den Freund einsetzt, wer sich für die Beziehung einsetzt, der wird ein Stück weit die Früchte davon bekommen. Und eben, man kann sich fragen, vielleicht nach 10 Jahren Ehe, hey, warum funktioniert's bei uns nicht? Ja, ich habe einfach den falschen Menschen geheiratet. Und dann würde ich sagen, ja, es gibt schon zwei Menschen, die den Garten eurer Ehe pflegen konnten. Ja, aber der eine von beiden, der es nicht gemacht hat, bist dann wahrscheinlich du. Ich möchte uns einen Bibelvers, ja, in einem Bibelvers einführen. Ich habe so einige Verse heute, aber eine Stelle von Jesus, die nochmal den Anspruch ein bisschen erhöht und nochmal ein paar Themen aufwirft. Matthäus 5, Vers 21 bis 24. Man hat euch gelehrt, dass unseren Vorfahren geboten wurde, du sollst nicht töten. Wer einen Mord begeht, wird verurteilt. Ich aber sage, schon der nur zornig auf jemand ist, wird verurteilt. Wer zu seinem Freund sagt, du Dummkopf, den erwartet das Gericht. Und wer jemanden verflucht, dem droht das Feuer der Hölle. Wenn ihr also vor dem Altar im Tempel steht, um zu opfern, und es fällt euch mit einem Mal ein, dass jemand etwas gegen euch hat, dann lasst euer Opfer vor dem Altar liegen. Geht zu dem Betreffenden und versöhnt euch mit ihm. Erst dann kommt zurück und bringt Gott euer Opfer dar. An der Stelle möchte ich kurz beten. Jesus, danke, dass du zu uns sprechen möchtest und ja, dass du uns neuen Mut für unsere Beziehungen schenken kannst. Neuen Mut, auf Menschen zuzugehen, neuen Mut, ja, Konflikte anzugehen in einer guten Art und Weise, Herr. Und hilf mir jetzt, die Worte zu finden, die für uns wichtig sind. Amen. Also ich glaube, unter den Dingen, die Top 5 Dinge, Top 5 Dinge, wo wir Jesu Gebote missachten. Ich glaube, eines davon steht hier drin, ist nämlich dieser Punkt, wenn jemand was gegen mich hat, dass ich dann nicht Lobpreis machen soll, dass ich dann nicht Gott weiter dienen soll, dass ich nicht wieder in meine Tagesordnung übergehe und Ehrenamt mache und mich drüber freue oder anderen klar mache, wie toll Jesus ist, sondern dass ich dann zu der betreffenden Person gehe. Schwierige Geschichte, ja. Ich glaube, wir mögen alle Konflikte nicht, wir mögen alle Kritik nicht. Das erste Mal als Teenager, wo ich mich dran erinnern kann, wo mich jemand aus der Gemeinde kritisiert hat, telefonisch, da habe ich alles dankend angenommen, aufgelegt und erstmal losgeheult. Also ich war einfach zutiefst zerschmettert und am Boden. Und ich bin immer noch jemand, der Konflikte nicht mag. Ja. Und trotzdem ist es so, dass es wichtig ist, mit diesen Konflikten in irgendeiner Form umzugehen. Wie, da kommen wir später noch drauf. Aber eine Sache ist Gott wichtig, nämlich nicht diesen Status quo einfach weiterlaufen zu lassen. Zu wissen, da funktioniert was nicht. Und in dem Fall kann man sogar sagen, ja, ich habe doch gar nichts gegen den. Ja, das ist ja nur beim anderen das Problem. Ja, der mag mich doch nicht. Ich habe nie ein schlechtes Wort verloren. Jesus sagt mal über die Endzeit, die Liebe wird in vielen erkalten. Und so ist mein erster Gedanke heute, kalte Beziehungen und Streits sind nicht Gottes Ideen für Konfliktklärung. Also einerseits Streit, lesen wir im Neuen Testament 9-mal das Wort im Griechischen und jedes Mal ist es negativ besetzt. Es ist nie positiv besetzt. Paulus sagt einmal, zeigt also nicht euer Streitverhalten, dass Gottes Geist in euch noch nicht regiert. Beweist dieses Verhalten nicht, dass ihr euch noch nach dem richtet, was bei Menschen üblich ist. Also Streit ist nicht Gottes Idee, aber den Streit einfach nur wegzulassen und sich wegzuducken und gar nichts zu machen, ist auch nicht Gottes Idee. Und so habe ich ein Buch, oh, willst du es mir mal kurz geben? So ein bisschen Werbung, kriege ich kein Geld vom Adeo Verlag, aber ein Buch, was uns sehr geholfen hat als Ehepaar und was ich wirklich empfehlen kann allen Paaren, ist das Emma-Prinzip, weil das Emma-Prinzip, das steht nicht für irgendeine Emma, sondern das steht für E-M-M-A, einer muss mal anfangen, okay? Einer muss mal anfangen, den ersten Schritt zu gehen. Und einer muss mal anfangen und diesen Konflikt ansprechen, auch wenn es schwierig ist. 1. Mose 13, Vers 5 bis 9, da sehen wir, wie Abraham einen Konflikt angeht. Also Abraham wird da noch genannt, genau. Auch Lot, der mit ihm zog, heißt es da, hatte viele Schafe, Ziegen und Rinder und viele Zelte, in denen seine Hirten mit ihren Familien lebten. Das Weideland reichte nicht für alle Viehherden der beiden. Sie konnten auf Dauer nicht zusammenbleiben. Es gab immer Streit zwischen den Hirten Abrams und den Hirten Lots. Außerdem wohnten damals noch die Kanaaniter und Peresiter im Land. Da sagte Abraham zu seinem Neffen, es soll doch kein Streit zwischen uns sein, auch nicht zwischen unseren Hirten. Wir sind doch Brüder. Das Beste ist, wir trennen uns. Das ganze Land steht dir offen. Du kannst nach Norden gehen, dann gehe ich nach Süden. Du kannst auch nach Süden gehen, dann gehe ich nach Norden. So, also diese Bibelstelle ist jetzt keine Empfehlung, Beziehungen zu flüchten. Ja, also was Abraham hier macht, ist, er merkt, die Hirten, da gibt's immer wieder Schwierigkeiten und diese Schwierigkeiten kriegen wir nicht in den Griff. Ja, nur allein zureden als guter Arbeitgeber funktioniert nicht. Es gibt hier Probleme und die müssen gelöst werden. Und was er macht ist, er will im Prinzip diese Beziehung zu seinem, ja, Bruder ist es gar nicht, das ist sein Neffe, aber er will diese familiäre Beziehung behalten. Er möchte, dass diese familiäre Beziehung so familiär bleibt, wie sie mal war. Und er möchte nicht, dass sie von Streit aufgerieben wird. Und deswegen sucht er diese Ursache des Streits und sagt, hey, das Problem ist, es gibt zu wenig Platz hier, ja. Da können unsere Hirten nichts dafür, da können meine Hirten nichts dafür, können deine Hirten nichts dafür. Und er geht nicht in diesen Kleinkrieg rein, ja, wo er sich auf die Hirtenseite stellt und sagt, hey, übrigens meine Hirten und die waren aber früher an dem Wasser und so weiter, sondern er versucht die Sache klüger zu lösen, ja, und weiser zu lösen. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir wirklich Gottes Weisheit brauchen, um zu verstehen, wann. Ja, woran liegt's und was könnte vielleicht besser sein für den anderen? Meine Frau hat mal gesagt, im Streit oder auch nach dem Streit hat sie es erklärt, hey, du hast mir gar keine Luft gelassen zum Atmen. Ja, du hast mir gar keinen Raum gelassen. Und es ist ein Problem, nicht nur im Streit, sondern so grundsätzlich. Ja, hat jeder den Raum, hat jeder die Chance, das zu sagen, was er möchte? Und hat jeder die Chance, irgendwo vorzukommen. Ja, oft merkt man ja in Paare, wenn sie reflektieren, woran lag's, warum haben wir uns gestritten? Irgendwie hatten wir ja nicht Raum füreinander. Irgendwie hat's da an diesem "Ich sehe dich und ja, deine Bedürfnisse sind wichtig", irgendwie hat man das einander nicht gegeben. Und so ist mein zweiter Gedanke: Liebe übernimmt Verantwortung und gibt dem anderen Raum. Ich glaube, das ist eben jetzt hier beim Abraham ein gutes Bild, weil er trennt sich ja nicht emotional von seinem Neffen. Er bleibt ja in dieser Beziehung, aber er schaut, dass beide die Chance haben, einfach sich gut weiterzuentwickeln. Und ein Satz, der mir mal so ins Herz gekommen ist, ist: Man kann einen Berg von mindestens zwei Seiten erklimmen und man kann ein Problem also von mindestens zwei Seiten angehen. Und deswegen gibt's immer die Chance, einfach nochmal anders zu denken, die Sache irgendwie anzupacken und zu überlegen, was brauchen wir, damit sich das gut entwickelt. Und ihm war wichtig, dem Abraham an der Stelle: Wir sind doch Brüder. Das ist das, was er anbringt. Hey, mir ist wichtig, dass diese Familienbeziehung so ist, wie Gott sie sich vorgestellt hat. Und es ist was, wo wir uns selbst hinterfragen können. Ja, lebe ich diese Beziehung in der göttlichen Vorstellung? Lebe ich die Beziehung so, wie sich Gott vorgestellt hat? Oder wünscht sich Gott was anderes? Ja. Und wir hatten letzte Woche darüber gehört, wie wichtig es ist, dass wir uns nicht an der Welt orientieren, ja, so wie macht's die Welt? Okay, wenn ich mit dem Menschen nicht klarkomme, dann ist es ein toxischer Mensch und dann trenne ich mich von dem, sondern dass wir uns überlegen, was will Gott für diese Beziehung, ja? Dass wir nicht sagen: Gott, gut, Schwiegereltern gleich schwierige Eltern, also lass mal das, sondern dass wir überlegen, was will Gott für diese Beziehung? Was möchte Gott für diese Beziehung? Was möchte er? Und wie kann das gelingen? Und das ist das, was dem Abraham an der Stelle wichtig war. Hey, wir sind doch Brüder, wir sind Familie. Lass uns Familie bleiben an der Stelle. Eine weitere Geschichte, die ich anbringen möchte, spulen wir mal im Zeitstrahl ein bisschen weiter vor zu Mose und Aaron. Mose war im Gebet mit Gott, hatte eine richtig gute Zeit wahrscheinlich. Und sein Volk war unter diesem Berg, hatte dort das Lager aufgeschlagen und es war schon einige Wochen dort. Und Mose kommt nicht und Mose kommt nicht und Mose kommt nicht. Und dann wird es langsam schwierig. 2. Mose 32, Vers 1 bis 8. Und wir wollen uns ganz bewusst den Aaron anschauen an der Stelle. Als Mose lange nicht vom Berg herunterkam, gingen die Leute gemeinsam zu Aaron. "Auf, mach uns einen Gott, der uns führt", forderten sie auf. "Wir wissen nicht, was diesem Mose zugestoßen ist, der uns aus Ägypten hierher gebracht hat." Da entgegnete Aaron: "Nehmt euren Frauen, Söhnen und Töchtern ihre goldenen Ohrringe ab und bringt sie zu mir." Alle Israeliten kamen Aarons Aufforderung nach und brachten ihre goldenen Ohrringe zu ihm. Aaron nahm das Gold von ihnen, schmolz es ein und verwendete es dazu, um ein Götzenbild in Form eines Kalbes anzufertigen. Da riefen die Leute: "Das ist dein Gott Israel, der dich aus Ägypten geführt hat." Als Aaron das sah, errichtete er einen Altar vor dem Kalb und verkündete: "Morgen feiern wir hier ein Fest für den Herrn." Am nächsten Morgen standen die Israeliten früh auf, um Brandopfer und Friedensopfer darzubringen. Danach setzten sie sich, um zu essen und zu trinken, und feierten ein rauschendes, ausschweifendes Fest. Der Herr befahl Mose: "Steig schnell hinunter. Dein Volk, das du aus Ägypten geführt hast, tut etwas Schlimmes. Es hat sich von den Geboten, die ich gegeben habe, abgewandt." Okay, also die Geschichte geht dann noch übel weiter. Der Mose sorgt dann wieder für Ordnung, lässt dann 3000 Menschen töten, die sich nicht auf die Seite Gottes stellen. Aber schlussendlich betet er auch für das ganze restliche Volk um Vergebung bei Gott. Aber das wäre eine eigene Geschichte für sich, aber Aarons Verhalten an der Stelle hat, finde ich, einen ganz, ganz, ganz großen Beitrag zu dieser ganzen Misere gebracht. Ja. Und in Konflikten, aber auch schon vor Konflikten merkt man es oft, es gibt so ein offensichtliches Problem und dann spricht man vom Eisbergmodell, darunter sind noch andere Probleme, ja. Es gibt das offensichtliche Problem, der Mose ist nicht da, aber für die Leute gibt es jetzt noch ganz andere Probleme. Irgendwie fehlt Führung, es fehlt Leitung, es fehlt Klarheit, es ist ein Gefühl von Ungewissheit da und es fehlen Menschen mit Gottvertrauen. All das sind Probleme auch von unseren Konflikten. Da könnte man auch noch lang drüber nachdenken. Aber was ich beim Aaron hier sehe, ist, er ist zum Priester Gottes schon berufen gewesen. Er war schon für Gott, ja, in den Dienst Gottes eigentlich eingerufen. Und trotzdem hört er jetzt dieses Volk und vielleicht ging es ihm so, dass er gedacht hat, hey, das sind so viele Menschen und die wollen jetzt hier offensichtlich einen neuen Gott. Ja, ich kann ja wenigstens irgendwie eine Lösung schaffen und dann feiern wir trotzdem ein Fest für den Herrn, weil er sagt hier, morgen feiern wir hier ein Fest für den Herrn. Ich weiß nicht, was der gedacht hat. Also irgendwas. Vielleicht dachte er, ja, okay, ich werde für Gott feiern und die feiern irgendwie für dieses Kalb. Irgendwie versucht er hier was in Verbindung zu bringen, was nicht in Verbindung zu bringen ist. Und er möchte diesem Volk irgendwie gerecht werden und gleichzeitig wirft er alles über Bord, was Mose mit ihm zusammen gestartet hat. Und wisst ihr, ich glaube, es gibt ein verzerrtes Bild von Liebe, auch in Gemeinde, in Christen. Liebe schweigt immer brav im Unrecht und Liebe versteckt sich vor der Wahrheit. Das ist das, was wir manchmal machen, aber die Bibel sagt genau das Gegenteil. 1. Korinther 13, die Liebe freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich an der Wahrheit. Und manchmal haben wir vielleicht so die Idee, es ist besser, den Konflikt einfach auszusitzen. Ja, mag sein, dass das auch mal eine Strategie sein kann, aber ich glaube, dass Harmonie auch ein Götze sein kann. Ich glaube, dass Harmonie auch etwas sein kann, was in Wirklichkeit ein Ausweichen ist, was am Ende nur dazu führt, dass Gottes Ziele nicht in Erscheinung treten. Ja, Menschen setzen sich durch gegen Gottes Ziele. Und wenn wir da zuschauen, ist das eine Sache. Und wenn wir da mitmachen, ist das nochmal eine ganz andere Sache. Aaron, er hätte ja vielleicht versuchen können zu sagen, hey, macht was ihr wollt, aber ich mache da nicht mit. Also wenigstens das hätte er machen können. Und er hatte vielleicht auch Angst vor diesen unangenehmen Gesprächen. Und ich glaube, manchmal gibt es eine heile Welt, aber es ist einfach eine oberflächliche, lieblose, unheilige Welt. Ja, es ist ein schönes Miteinander, aber nur, weil ganz klar ist, dass es hier Themen gibt, über die niemand reden darf. Ja, Menschen sind unterschiedlicher Meinung und man hält es nicht mal aus, dass man diese Meinung überhaupt äußert. Ein anderes Buch hat einen tollen Titel, Liebe redet Klartext. Ich glaube, das ist schon was, was wir brauchen, was wir lernen müssen. Ja. Aber gleichzeitig geht es auch darum zu verstehen, warum halte ich mich zurück in diesem Konflikt? Ist es, weil ich wirklich den Frieden suche? Oder ist es, weil ich nicht zu meinen Werten stehen kann? Ist es, weil mir der Mut fehlt? Mein dritter Gedanke ist, Liebe setzt gesunde Grenzen. Ich habe 5 Gedanken. Drittens, Liebe setzt gesunde Grenzen. Ich glaube, der Aaron hatte ganz, ganz viele Möglichkeiten, Grenzen zu setzen. Wie gesagt, er hätte sagen können, ich mache da nicht mit. Er hätte sagen können, Leute, schaut doch wenigstens mal oben nach, ob der Mose schon tot ist. Ja? Oder ich guck nach oder was auch immer. Ja? Er hatte ganz, ganz viele Chancen, was Richtiges zu machen. Aber irgendwie hatte er nicht den Mut, sich mit diesen Leuten anzulegen. Und das sagt er auch, ja. Später kommt Mose und redet mit ihm und sagt, Aaron, was sollte das Ganze? Und dann lesen wir 2. Mose 2, 32, genau, Vers 22. Sei nicht zornig, mein Herr, antwortete Aaron. Du weißt doch selber, wie böse dieses Volk ist. Ja. weißt doch selber, wie böse XY ist. Ja, mit dem kann man nicht reden. Und ich glaube, solche Entscheidungen, und daran sieht man, es sind nicht Liebe motiviert, sie sind Angst motiviert. Und es ist leider auch immer so wieder so in meinem Leben, dass Entscheidungen Angst motiviert sind und nicht Liebe motiviert. Und die Bibel macht mal diesen Gegensatz, dass der Gegensatz von Liebe eigentlich Angst ist. Wir sehen oft eben Liebe, das Gegenteil ist Hass. Das mag schon auch stimmen, aber das Gegenteil von Liebe kann auch Angst sein. Angst davor, und wir sagen, ich will ja niemanden verletzen, aber wir denken eigentlich, ich halte diese Verletzung selber nicht aus. Ich möchte nicht derjenige sein, der jemand enttäuscht. Ich habe Angst vor dem Gegenschlag oder vor der Kritik. Ich habe Angst, weil ich eigentlich jemandem gefallen möchte. Ja. Ich habe Angst, dass man mich weniger liebt. Und ich merke, das ist auch ein Thema für die Kindererziehung zum Beispiel. Ja. Da kann man schon gucken, dass man immer der liebe Papa ist. Ja. Aber wenn ich das mache mit der Angst, dass mich mein Sohn weniger liebt, versteht ihr, dann wird es schwierig. Dann kann es dazu führen, dass ich ihm keine gesunden Grenzen setze. Manchmal wollen wir uns die Liebe von Menschen erkaufen. Und ich glaube, an der Stelle ist so wichtig und so gut zu wissen, dass da ein Gott ist, der uns über alles liebt. Ja. Und ich weiß, Kritik ist unangenehm. Ja, letzte Woche am Montag hat mich meine Chefin kritisiert, die hat es super gemacht, ja, wirklich, also schön sachlich, schön diskret und alles, was man sich eben so wünscht, ne. Aber es hat mich die ganze Woche beschäftigt. Und ja, so ist es manchmal, es ist nicht einfach, wenn uns jemand vielleicht auch Wahrheit sagt oder Dinge anspricht, die Fehler sind, ja. Und dann kann ich mich entscheiden, will ich jemand sein, der nimmt diese Dinge und lernt daraus? Oder will ich jemand sein, der sich vor diesen Dingen versteckt? So ist mein vierter Gedanke, Konflikte sind Chancen, geistlich und persönlich zu reifen. Ich glaube, es ist das Schwerste, wirklich zu sagen, ich nehme diesen Konflikt und ich schau mal, was kann ich daraus lernen? Ja. Aber das ist genau das, wozu uns Jesus ermutigt. Er sagt, hey, bevor du den Splitter aus dem Auge des anderen ziehst, zieh zuerst deinen Balken. Fang bei dir an. Und dann kann jeder Konflikt, jeder Streit, jedes Problem kann eine Wachstumschance für dich werden. Ja. Eva Maria Zuhorst, ich weiß nicht, ob ich alles unterschreibe, was sie sagt, aber ein Satz finde ich wirklich brillant. Egal, wen sie treffen, sie begegnen am Ende immer sich selbst. Ich glaube, da ist was dran. Wir haben immer die Chance, aus einer Situation zu lernen. Entweder geduldiger zu werden, gnädiger zu werden, seelsorgerlicher zu werden. Ja, wir haben letzte Woche im Seelsorgeteam festgestellt, Seelsorge bei anderen Menschen, das fällt uns schon viel leichter als Seelsorge und ja, Geduld und Barmherzigkeit zu leben in der Familie, bei unseren Leuten, bei unseren Mitmenschen, bei denen, die uns nah sind. Da ist es viel schwerer. Und Paulus erklärt es auch und sagt, hey, ihr habt eine menschliche Natur in euch. Galater 5, Vers 17. Diese menschliche Natur kämpft gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes wiederum gegen diese Natur. Diese beiden ringen ständig miteinander, sodass ihr nie tun könnt, was ihr eigentlich wollt. Ja, toll. Wobei der Text geht zum Glück weiter. Jedoch, wenn ihr euch vom Geist Gottes leiten lasst, untersteht ihr nicht dem Gesetz. Es ist offensichtlich, was eure menschliche Natur hervorbringt. Unzucht, Unsittlichkeit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Wut, Eigennutz, Uneinigkeit, Lagerbildung, Neid, Fress- und Trinkgelage und Ähnliches. Ich warne euch, wie ich es schon früher getan habe, wer sich so verhält, wird keinen Anteil am Reich Gottes erben. Und später sagt er im Vers 26, wir sollen nicht überheblich auftreten, einander nicht herausfordern und nicht neidisch aufeinander sein. Ich habe so überlegt, ob es ein Rezept gibt gegen Streit oder gegen Konflikte oder um das gut zu lösen. Ich finde, also hier steckt schon viel drin, ja. Wenn wir das hinkriegen würden, einander nicht überheblich begegnen, einander nicht herausfordern und nicht neidisch aufeinander sein, da wäre schon ganz, ganz viel gewonnen. Aber die Wahrheit, die Realität sieht oft anders aus. Und ich bin froh, dass auch über Paulus so ein kleiner Vers in der Bibel steht, Apostelgeschichte 15, Vers 39. Es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung und Paulus und Barnabas trennten sich. Das wird jetzt nicht gelobt, dieses Verhalten, wird jetzt auch nicht so viel dazu gesagt, aber offensichtlich fällt es auch anderen Menschen schwer, das immer umzusetzen. Und die Frage ist, was kann uns dabei helfen? Manchmal sind wir wirklich in unserem Ding drin, dass es mal hilft, eine Perspektive von außen zu bekommen. Ein äußerst hilfreicher Tipp, ein kurzer Abschnitt aus dem Buch, ein äußerst hilfreicher Tipp, wie man die Partnerschaft vor dem Abwärtstrend schützen kann, gibt der Psychologe Elie Finkel von der Northwestern University in Illinois. Er verspricht, dass dies mit 21 gut investierten Minuten im Jahr zu schaffen sei. Und zwar, zu dieser Einsicht kam er durch ein Experiment. 120 Paare hatten zu drei verschiedenen Untersuchungszeitpunkten im Jahr die Aufgabe bekommen, einen Streit zu schildern, den sie kürzlich mit ihrem Partner gehabt haben. Die Hälfte der Paare bekam noch eine Zusatzaufgabe. Sie sollten anschließend überlegen, was ein außenstehender Beobachter wohl über diesen Streit denken würde und dies ebenfalls aufschreiben. Das Ergebnis war eindeutig. Bei den Paaren, die nur den Streit berichteten, verschlechterte sich die Beziehung über den Untersuchungszeitraum deutlich. Die, die den Blick von außen auf die Streitigkeiten eingenommen hatten, konnten hingegen ihre Beziehungsqualität erhalten. Ja, also nicht umsonst gibt es sowas wie Mediatoren und Familienhilfe und alles Mögliche in dieser Welt, weil Menschen sagen, hey, also so eine neue Perspektive auf die Situation, die würde helfen. Und da bin ich so froh, dass ich in ganz vielen Situationen zugelassen habe, dass Gott mir eine neue Perspektive gegeben hat. Er ist eben auch so ein Dritter im Bunde, der dir eine Außenperspektive auf deinen Streit, auf deinen Konflikt geben kann. Und so habe ich Galater 5 bis 1, also die Verse bis 21 gelesen. Jetzt lese ich den Vers 22. Der Geist bringt andere Frucht. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Güte, Großzügigkeit, Treue, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung. Gegen all das hat das Gesetz nichts einzuwenden. Wer nun zu Christus gehört, hat seine menschliche Natur ans Kreuz genagelt mit all ihren Leidenschaften und Begierden. Wenn ihr durch den Geist Gottes lebt, könnt ihr auch durch den Geist Gottes das Leben führen. So, ich stelle immer wieder fest, ich bin gerade irgendwie unzufrieden mit diesem, mit jenem. Und meine Frau ist da ein super Spiegel, die sagt mir dann auch klar, hey, was nörgelst du die ganze Zeit herum? Ja, kann ich mich drüber aufregen, sagen, also du nörgelst auch manchmal. Oder ich nehme es an als eine Außenperspektive und sage, Gott, ja, irgendwie bin ich gerade unzufrieden. Ich habe gerade keine Kraft zu lieben. Das ist eines meiner Lieblingsgebete, weil ich merke, es ist wirklich so, wie wir am Anfang gehört haben, Gott gibt Kraft dem Unvermögenden. Manchmal sage ich Gott heute, ich weiß nicht, zum Arbeiten gehen, zu diesen Menschen. ja, nach Hause kommen und dann noch irgendwie Aufmerksamkeit zu haben. Und dann zu sagen, Gott, ich brauche das jetzt von dir. Ja, ich habe das jetzt nicht. Und wisst ihr, ich bin so froh darüber, dass wir diese Früchte des Geistes nicht krampfhaft produzieren müssen, sondern wir dürfen wirklich wissen, Gott füllt unseren Liebestank, er begegnet uns damit. Klar, wir dürfen auch dran arbeiten, ja. Es passiert nicht alles ganz von alleine. Aber Gott ist, das ist seine DNA, ja. Er ist es. Er ist dieser Charakter, der die Liebe hat, der die Freude hat, der Friede hat, der Geduld hat. Und allein in dieser Begegnung, ja, verändert sich was. Allein in dieser Begegnung wird etwas besser. Ich glaube, jeder von uns kennt es, oder? Dass man sich manchmal gerne mit bestimmten Menschen trifft. Und es sind typischerweise Momente, wo wir sagen, hey, dieser Mensch, ha, da ist Friede, da ist Freundlichkeit, da ist Geduld, da ist Großzügigkeit, da ist Güte. Irgendwas davon, oder? Bei diesen Menschen, da fühlen wir uns wohl, wenn wir uns mit ihnen treffen. Und wir können selber solche Menschen werden durch die Kraft Gottes, weil der Geist Gottes das in uns bewirkt. Das ist mein letzter Gedanke, hey, Gott füllt deinen Liebestank. Aber es braucht eben immer wieder diesen Moment, wo wir sagen, du sollst regieren. Ja, nicht ich regiere die Situation, nicht ich kläre alles, nicht ich kriege das immer hin, sondern Gott, ich stelle dich ganz neu als Leiter ein. Ich will, dass du mein Beziehungscoach bist. Ich will, dass du derjenige bist, der meine Beziehungen mitgestaltet und mich auch da an der Stelle verändert. Und ich glaube, wir können so viel gewinnen. Ja. Konflikte, so das Thema, wo wir denken, oh, ich kann so viel verlieren. Ja. Hilfe. Es soll nicht wieder Streit geben, weil dann ja, fliegen die Fetzen. Ja, es soll nicht Streit geben. Aber wenn wir anfangen zu sagen, Gott, ich lass dich ran, ich lass dich an mir arbeiten. Ich bin bereit auch für Veränderung. Ich bin auch bereit, was Unangenehmes zu hören, weil es aus deiner Liebe kommt. Ich glaube, da haben wir viel, viel zu gewinnen. Und Gott schleift an uns, aber er macht es auf eine sanftmütige Art und Weise. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass ja, ich nicht hier stehe als Profi und als der, der irgendwie schon alles hinkriegt und dass ich mich trotzdem immer wieder neu darauf einlassen darf, Herr. Ich danke dir dafür, dass du was vorhast mit allen, die hier sind und ja, es braucht einfach Menschen in dieser Welt, die Konflikte nicht mit Zorn und Wut lösen, die sich aber auch nicht immer wegducken vor Konflikten. Ja, es braucht deinen Geist, Herr, und Früchte des Geistes, Herr. Und ich will dich so sehr bitten, Herr, dass du das in uns wachsen lässt. Gerade da, wo wir merken, ach, das fällt mir immer so schwer. Genau an dem Punkt scheitere ich schon wieder. Dass wir dich da einladen zu wirken, Herr, dass wir uns mit dir auf die Reise machen, Herr. Diese Beziehungsreise mit dir ist das Wertvollste in meinem Leben, Herr. Und ich will dich bitten, dass auch jeder und jede, die hier ist, dass die Menschen am Bildschirm, die diese Predigt hören, einfach sich einlassen auf diese Beziehung mit dir. Jesus, ich danke dir für dein Kreuz. Du hast es dir nicht einfach gemacht, zu uns zu lieben. Und du bist wirklich, du hast alles gegeben, Herr. Herr, und so bitte ich dich drum, dass wir ja wirklich neu berührt und bewegt werden von deinem Geist, dass wir den Mut haben, so wie du ja ihn in uns einpflanzt, Herr. Und da, wo jetzt heute auch vielleicht was, wo du heute mit deinem Heiligen Geist was berührt hast, gerade von diesem ersten Bergpredigttext, da wo jemand merkt, da steht etwas zwischen mir und einem anderen, einer anderen Person. Da will ich dich wirklich bitten, um diese Weisheit, diesen Konflikt gut zu meistern und zu lösen, Herr. Will dich bitten, dass wir nicht nur oberflächlich gut miteinander sind, sondern dass echtes Vertrauen herrscht. Amen.